Jetzt sag mal, Anton, was sitzt du denn da den ganzen Tag am Computer und arbeitest wie ein Wilder?
Du hast gut reden, Friederike. Ich soll dir erklären, wie das amerikanische Wahlsystem funktioniert. Und ich verstehe es selbst nicht.
Das kann doch nicht so schwierig sein. Die Wähler geben ihre Stimme ab, die Stimmen der einzelnen Kandidaten werden gezählt und wer die meisten Stimmen hat, wird Präsident. Ist doch ganz einfach.
Dann lese ich dir mal was aus einem sogenannten Wissenspool vor. Und das ist auch der Grund, warum Al Gore im Jahr 2000 gegen George W. Bush den Kürzeren zog, trotz zahlenmäßig größerer Unterstützung in der Bevölkerung.
Kaum zu glauben. Das war dann aber kein größerer Vorsprung, den dieser Gore hatte.
Es waren genau 543.895 Stimmen mehr als Bush hatte. Aber Bush hatte eine größere Anzahl von Elektoren auf seine Seite gebracht.
Was ist denn das nun schon wieder? Elektoren? Hat das was mit der elektrischen zu tun?
Elektrisch, aber Friederike. Also ein Elektor ist ein Mann oder auch eine Frau, die den Auftrag bekommt, einen bestimmten Präsidenten zu wählen an einem bestimmten Tag.
Wenn das eine Frau ist, dann müsste dieser Elektor eigentlich Elektrina heißen.
Wenn du so viel Blödsinn redest, wirst du nie verstehen, für was die Elektrinen, halt natürlich meine ich, die Elektoren gut sind.
Und für was sind die gut?
Da fangen wir mal ganz von vorn an. Die 50 Staaten, die zur USA gehören, haben nicht alle die gleiche Bevölkerungszahl. Also auch nicht die gleiche Wählerzahl. Deswegen haben die Staaten auch nicht die gleiche Anzahl von Elektoren.
Oder von Elektrinen.
Na, wenn es das gäbe, auch von Elektrinen. Wo waren wir stehen geblieben? Du machst mich völlig konfus mit deinen Elektrinen.
Ich sehe es schon. Ich werde niemals erfahren, für was die Elektoren gut sind.
Also die Staaten haben eine unterschiedliche Anzahl von Elektoren. Zum Beispiel Kalifornien als Staat mit den meisten Einwohnern hat 55, Montana als recht kleine Stadt hat nur 3 Elektoren.
Montana? Wohnen dort die Montanesen?
Aber Friederike, nun sei doch endlich mal ernst. Wir reden hier über ein hochpolitisches Thema. Wenn das so weitergeht, rufst du auch noch, na, du weißt schon was.
Meinst du vielleicht Militär?
Ach ja, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Und jetzt haben wir noch einen mehr, der dauernd dazwischen quatscht.
Hey Anton, sei mal ein bisschen freundlicher zu unserer Frieda.
Also nochmal zurück. Montana, wo keine Montanesen wohnen, hat nur 3 Elektoren.
Entsprechend der Einwohnerzahl.
Ja, richtig, Friederike. Wir müssen jetzt mal einen Moment die Bundesebene verlassen und uns auf die Ebene der Einzelstaaten begeben.
Wir sind aber doch bei der Wahl des Präsidenten der ganzen USA.
Ja, aber trotzdem müssen wir jetzt mal die einzelstaatlichen Gesetze ansehen. Denn hier macht jeder, wie es ihm gefällt.
Das kann doch nicht gut gehen. Jeder andere Gesetze bei der Präsidentenwahl.
So ist es. Und es geht jetzt auch schon ein paar hundert Jahre gut. Naja, schlecht oder recht gut.
Was ist denn dann, was jeder Staat selbst bestimmen kann? Die Anzahl der Elektoren ist es nicht, denn du hast gesagt, dass die festgelegt ist.
Nicht festgelegt ist aber, wie die bestimmt werden und wen die wählen müssen.
Und wie werden die bestimmt?
Das ist in manchen Staaten sogar den Parteien überlassen. Auf jeden Fall werden bei den meisten Parteien so viele Elektoren gewählt, wie der Staat überhaupt schicken darf.
Und wen müssen die Elektoren wählen?
Auch hier sind die Staaten unterschiedlich. Die meisten haben auch hier das The Winner Takes Them All. Das heißt, für den Kandidaten, der mindestens eine Stimme mehr bekommen hat, müssen alle Elektoren ihre Stimme abgeben.
Das heißt, der ganze Staat wählt, ohne Rücksicht auf die Einzelstimmen der Wähler, nur einen Kandidaten.
So ist es. Es ist eben The Winner Takes Them All.
Kaum zu glauben.
Jetzt nur noch einige Erläuterungen zum formalen Ablauf. Vor der Wahl am 8. November werden von der Office of the Federal Register alle möglichen Unterlagen herausgegeben, die die Staatsbeamten, die Abgeordneten und die Kandidaten für die Elektoren mit den notwendigen Informationen versorgen sollen.
Auch für die Elektoren?
Ja, denn die Berechtigungsnachweise für die Elektoren müssen bereits im Oktober bei diesem Büro geprüft werden. Sie müssen am Wahltag zur Verfügung stehen.
Wahltag ist irgendwann Anfang November.
Nein, Wahltag ist nicht irgendwann Anfang November. Wahltag ist genau festgelegt und das ist der 8. November.
Schön, dass du so gut Bescheid weißt.
Deswegen sitze ich auch so lange vor dem Computer. Was hast du gefragt?
Wen die Elektoren und die Elektrinen wählen sollen.
Friederike, noch einmal, es gibt keine Elektrinen.
Du hast aber gesagt, dass es die gibt.
Nein, ich meine ja, es gibt weibliche Elektoren, aber die heißen nicht Elektrinen. Jetzt, wen die wählen dürfen? Die meisten Einzelstaaten benutzen das, the winner takes them all. Nur Maine und Nebraska sind da Ausnahmen.
Aber Elektoren, männlich und oder weiblich, haben die trotzdem?
Natürlich haben die Elektoren. Für alle Staaten gilt, dass bis zum 19. Dezember die Wahlergebnisse und die Namen der Elektoren mit beglaubigten Dokumenten an verschiedene Stellen geschickt werden müssen.
Und was ist am 19. Dezember?
Am 19. Dezember müssen sich die Elektoren in ihrem Staat zu einer gemeinsamen Sitzung treffen und Präsident und Vizepräsident wählen. In den The Winner Takes It All Staaten muss das Treffen auch durchgeführt werden, obwohl sowieso klar ist, wer dort gewählt worden ist.
Und wahrscheinlich müssen sie dann wieder alle möglichen Dokumente an mehrere Stellen schicken.
Ja, das stimmt. Und die Dokumente müssen bis zum 28. Dezember beim Präsidenten des Senats und beim Archivisten angekommen sein.
Und wie geht es weiter?
Am 3. Januar kommt der neue Kongress zum ersten Mal zusammen. Am 6. Januar treffen sich Kongress und Senat zu einer gemeinsamen Sitzung, auf der die Stimmen der Elektoren gezählt werden. Präsident und Vizepräsidenten müssen jeder mindestens 270 Stimmen erhalten haben.
Und wenn das nicht der Fall ist?
Dann wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten, der Senat den Vizepräsidenten.
Und dann am 20. Januar, genau um Mittag, leistet der neue Präsident seinen Amtseid und wird damit Präsident der Vereinigten Staaten.
Und der heißt hoffentlich nicht Donald Trump.
Hat der Kerl schon wieder Blödsinn gemacht?
Das könnte ich dir stundenlang erzählen. Aber für dieses Mal lass mal gut sein. Das kann ich dir ja beim nächsten Treffen berichten. Und bis zur Wahl ist ja noch lange hin. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert.
Der Wahlkampf wird bestimmt heiß.
Mehr darüber im nächsten Monat in Antons Präsidentenbericht. Jetzt mal zu einem anderen Thema. Hat der Franz dich auch angerufen?
Nein, wieso? Was hat der Franz denn gesagt?
Der Franz kennt einen jungen Mann aus Afghanistan. Ein netter Typ, spricht ganz gut Deutsch. Klar, er ist schon längere Zeit hier.
Ja und, was ist passiert?
Dieser Typ, der soll zurück nach Afghanistan. Er hatte Asyl beantragt, aber die haben abgelehnt und jetzt muss er in 4 Wochen zurück, sonst werfen sie ihn gewaltsam raus.
Stimmt, unser Innenminister de Maizière, der hat mal gesagt, deutsche Soldaten und Polizisten trügen dazu bei, Afghanistan sicherer zu machen. Und es sei auch viel Entwicklungshilfe dorthin geflossen. Da könne man doch erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben.
Afghanistan und sicher? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Schauen wir doch mal beim Auswärtigen Amt nach. Hier, eine Reisewarnung. Ich lese mal vor. Vor Reise nach Afghanistan wird dringend gewarnt. Wer dennoch reist, muss sich der Gefährdung durch terroristisch oder kriminell motivierte Gewaltakte bewusst sein.
Und wie ist das mit Kabul, der Hauptstadt?
Auch nicht besser. Ich lese mal weiter. In ganz Afghanistan besteht ein hohes Risiko, Opfer einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens zu werden. Landesweit, auch in der Hauptstadt Kabul, kann es zu Attentaten, Überfällen, Entführungen und anderen Gewaltverbrechen kommen.
Ob unser Innenminister das nicht kennt, wir sollten ihm mal die Reisewarnung zusenden.
De Maizière wird sehr wohl Bescheid wissen. Er gibt ja zu, dass es in Afghanistan nicht so sicher sei wie anderswo. Aber es gebe dort auch sichere Landesteile.
In Afghanistan, da kämpfen doch die Taliban, der Islamische Staat und auch die alten Kriegsfürsten.
Selbst die afghanische Polizei, die von der Bundeswehr ausgebildet worden ist, soll nach UNHCR illegale Steuern erheben und Lösegeld erpressen.
Und die Situation kann sich doch täglich ändern.
Ja, du hast wohl recht. Schau dir Kunduz an, die Provinzhauptstadt im Nordosten von Afghanistan.
Kunduz? War da nicht mal die Bundeswehr?
In Kunduz war in einem deutschen Feldlager ein internationales Wiederaufbauteam untergebracht. Im Oktober 2013 zogen alle ausländischen Truppen ab und die Afghanen mussten selbst für ihre Sicherheit sorgen.
Und wie ging es weiter?
Im September vor einem Jahr wurde Kunduz, eine Großstadt, binnen weniger Stunden von den Taliban erobert. Sie haben Regierungsbüros niedergebrannt, eine Brücke im Wert von 7 Millionen zerstört, mehr als 700 Fahrzeuge gestohlen sowie Computer aus Regierungsgebäuden und Büros internationaler Organisationen.
Das beweist doch, in Afghanistan gibt es keine Sicherheit. Nirgendwo.
Nach 2 Wochen haben die afghanischen Regierungstruppen die Stadt wieder zurückerobern können. Allerdings nur mit Hilfe US-amerikanischer Luftunterstützung.
Wurde dabei nicht auch ein Krankenhaus bombardiert?
Ja, ein US-amerikanisches Flugzeug hat ein Krankenhaus der Organisation Ärzte ohne Grenzen bombardiert. Entweder versehentlich oder in der Annahme, dass Taliban aus dem Krankenhaus angreifen würden. 14 Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und wenigstens 10 Patienten wurden getötet.
Warum will unser Innenminister unbedingt, dass die Afghanen in diesen Hexenkessel zurück müssen?
Ich denke, er will davon ablenken, dass der Westen in Afghanistan gescheitert ist.
Es ging doch alles mit dem 11. September los.
Schon vorher beherrschten die Taliban den größten Teil von Afghanistan. Für die Terroranschläge am 11. September haben die USA Osama bin Laden und Al-Qaida verantwortlich gemacht.
Obwohl die Attentäter nicht aus Afghanistan kamen.
Und den Taliban haben sie vorgeworfen, Bin Laden und Al-Qaida zu unterstützen. Als sich die Taliban geweigert haben, Osama Bin Laden auszuliefern, haben die USA zusammen mit Großbritannien Afghanistan angegriffen.
Und als sich dann die Taliban nach Pakistan zurückgezogen haben, da hat der Westen versucht, mit Hilfe der alten Warlords in Afghanistan Demokratie und Sicherheit aufzubauen und ist dabei gescheitert.
So ist es. Im Jahr 2015 gab es laut UNAMA, der UN-Unterstützungsmission für Afghanistan, die höchste Zahl der zivilen Opfer seit 2009. UNAMA stellt einen Anstieg der Gewalt fest, mehr zerstörte Wohnungen sowie tausende neue Binnenvertriebene.
Das steht ja in krassem Gegensatz zu dem ganzen Geld, das für das Militär in Afghanistan verpulvert worden ist.
Die Bundesrepublik hat sich bei ISAF beteiligt. ISAF heißt International Security Assistance Force und das war so etwas wie eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter NATO-Führung. ISAF dauerte von 2001 bis 2014 und die Kosten allein des Bundeswehreinsatzes für diese Mission sollen 8,8 Milliarden Euro betragen haben.
Und mit so viel Geld müsste doch in Afghanistan, so de Maizière, Ordnung und Sicherheit eingekehrt sein und deswegen will er nicht noch die Flüchtlinge versorgen.
Aber de Maizière will nicht einsehen, dass die Politik in Afghanistan gescheitert ist.
Natürlich ist sie gescheitert. Du hast gerade von der Bombardierung eines Krankenhauses der Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan durch die Amerikaner berichtet.
Ja, das war in Kunduz.
Ich frage deshalb, weil gerade vor kurzem, Mitte August muss das gewesen sein, ein anderes Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen im Jemen bombardiert und zum Teil zerstört worden ist. 12 Tote und 19 Verletzte.
Von wem denn waren das auch die Amerikaner?
Es waren Flugzeuge der saudischen Koalition, die von den Amerikanern unterstützt wird. Ob da auch amerikanische Flugzeuge dabei waren, das weiß ich nicht.
Aber ein Krankenhaus ist doch kein militärisches Ziel. Jedenfalls nach den Genfer Konventionen und den Zusatzprotokollen. Das darf doch nicht angegriffen werden.
Im Jemen ist ein richtiger Bürgerkrieg. Im Norden des Jemens sind die Anhänger des früheren Präsidenten Saleh und die Houthis, die den früheren Präsidenten wiederhaben wollen. Die Houthis sind eher kommunistisch orientiert.
Und im Süden?
Im Süden sind die Regierungstruppen des Präsidenten Hadi. Die Houthis wollten ihn stürzen und Hadi ist ins Exil nach Riad in Saudi-Arabien gegangen. Die Regierungstruppen im Süden werden unterstützt von der Saudi-Arabischen Koalition, die den Hadi wieder zum Präsidenten machen will.
Und die Amerikaner unterstützen auch den Süden. Aber da waren doch gerade Friedensverhandlungen in Kuwait. Was ist daraus geworden?
Am 6. August wurden die abgebrochen, weil die Houthi-Krieger und der frühere Präsident Saleh plötzlich den UN-Friedensplan ablehnten und völlig andere Pläne hatten.
Wie sahen die denn aus?
Jemand sollte von einem zehnköpfigen Zentralkomitee regiert werden.
Klar, dann war das Chaos perfekt und der Bürgerkrieg geht weiter.
Du hast völlig recht. Sofort nach Abbruch der Verhandlungen ging der Krieg alle gegen alle weiter, Warlords und Militär.
Du hast recht, Frieda. Militär gehört abgeschafft.